Libratus on Air, der monatliche Talk zum Zeitgeschehen.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Libratus on Air. Das ist eine monatliche Sendung in Zusammenarbeit mit Libratus Online und dem Libratus Magazin. Die Chefredakteurin und Herausgeberin Gudula Walterskirchen ist auch heute wieder bei mir zu Gast. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Die neue Ausgabe Libratus Online gibt es seit gestern mit sehr bunten und abwechslungsreichen Themen. Wir bewegen uns heute ziemlich weit auf der Welt. Von der Ukraine über Brasilien, dann wieder zurück in heimische, in toskanische, habsburgische Gefilde. Wir starten in der Ukraine. Sie haben den Anreißer-Artikel betitelt, warum die Ukraine nicht EU-Mitglied werden kann. Warum denn?
Ja, also ich mache mir das Thema schon sehr lange Gedanken. Da ich auch Historikerin bin, natürlich auch aus historischer Sicht, darf natürlich auch nicht vergessen, dass das auch einmal, weil Sie die Habsburger erwähnt haben, auch einmal ein Teil davon auch habsburgisch war. Und das merkt man teilweise auch heute noch, wenn man die Gebiete sich anschaut, wo die Habsburger tätig waren, allein vom Baustil. Also da blutet einem natürlich das Herz, wenn man sieht, wie Teile dieser Landstriche zerstört werden oder wie die Menschen dort leiden. Aber nichtsdestotrotz, abgesehen von diesem Krieg, die Diskussion gibt es ja schon länger, auch bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und es ist von EU-Seite sehr starker Druck, vor allem die Kommissionspräsidentin wünscht sich jetzt unbedingt, dass die Ukraine möglichst rasch beitreten soll. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ganz toll. Also so quasi dann kommen die schneller wieder auf die Füße und es ist ja auch Europa und es muss ja alles zusammen. Nur wenn man sich dann die Lage genauer ansieht, merkt man, dass das so nicht funktionieren kann. Denn es gibt auch eine Überdehnung. Also alles, was einmal zu groß wird, kann auch einmal dann in eine Schieflage geraten oder auch implodieren, also in sich zusammenfallen. Und das sehe ich in diesem Fall und nicht nur ich, schon als eine Gefahr. Auf der einen Seite ein simples Beispiel eigentlich, wenn man sich denkt, die Ukraine ist der zweitgrößte oder in manchen Jahren sogar der größte Getreideexporteur der Welt. Das ist an und für sich wunderbar, wenn man sagt, das ist die Kornkammer, auch vor allem für die armen Länder oder Länder, die Probleme haben mit der Ernährung. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie die EU-Landwirtschaft, also in den meisten EU-Ländern ist es eine sehr kleinteilige Landwirtschaft, wie zum Beispiel in Österreich. Und wenn man sich anschaut, diese riesigen, ich habe dann auch Bilder gebracht, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie riesig die Felder dort sind. Das ist eine Agrarindustrie. Also bei einer Ernte fahren da 20 Meter Drescher gleichzeitig auf einem Feld, nur dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Und mit dieser Art von industrieller Landwirtschaft, da können alle anderen Länder nicht mithalten. Und das haben auch die österreichischen Bauernvertreter und auch von anderen Ländern sich schon zusammengetan, schon vor Jahren auf das Problem aufmerksam gemacht. Und als der Krieg begann, hat man dann also mal die Grenzen geöffnet und gesagt, Getreideexporteure haben auch freien Zugang zur EU. Und da hat man sofort gesehen, was passiert. Also das würde unsere Landwirtschaft zerstören. So muss man es leider sagen. Und man muss dann einfach die Struktur der EU betrachten mit allen ihren Fördertöpfen, die eben diesen ländlichen Raum fördern. Das ist alles auf eine relativ kleinteilige Landwirtschaft ausgelegt und nicht auf riesige Agrarkonzerne, wie sie in den USA oder eben auch vor allem in der Ukraine basieren. Ein Beispiel dafür. Also das heißt, es ist etwas kurzsichtig aus einem politischen oder aus einem, weiß nicht, emotionalen Impetus heraus schon fast, da etwas anzukündigen und auch den Leuten Hoffnung zu machen oder etwas zu versprechen, was in der Form allen anderen nicht nur schaden würde, sondern sie vernichten würde. Und das wäre natürlich auch gefährlich, nicht nur für die Betriebe, sondern auch für die Versorgungssicherheit. Also diese Dinge muss man alle bedenken. Es gibt da noch ein paar andere Aspekte, die ich dann erwähnt habe, wie zum Beispiel die Korruption. Das ist halt leider immer noch ein Riesenthema. Das weiß man auch bei der EU. Es gibt einen Bericht des Rechnungshofs auch der EU. Die haben das ganz klar dargelegt. Und das ist halt einfach einmal so. Und man kann nicht auf der einen Seite den Bürgern, wie zum Beispiel in Österreich, wenn sie irgendjemanden ein Geld überweisen wollen oder eine Wohnung verkaufen oder was auch immer, dann müssen sie 28 verschiedene Geldwäsche-Richtlinien-Dokumente unterschreiben. Ja, also da wird schon teilweise übertrieben. Oder in manchen EU-Ländern darfst du dann nur mehr bis zu 400, 500 Euro mit Bargeld zahlen, weil du sofort Geldwäsche und damit auch der Korruption verdächtig wirst und der Kriminalität. Und auf der anderen Seite versickern dann Milliarden und es ist egal. Also solche Dinge gehen einfach nicht. Das passt nicht zusammen und bevor das nicht alles geklärt ist, und es ist letztlich, glaube ich, ein bisschen ein hoffnungsloses Unterfangen, dass man das jeweils wirklich in den Griff bekommt. Kann man nicht sagen, die Ukraine muss unbedingt vor 2030, das wäre ja schon in ein paar Jahren, der EU beitreten. Also da muss man Augenmaß bewahren, Realität sehen und nicht in das Allgemeine einstimmen, ohne nachzudenken. Das wäre so mein Appell.
Sagt Gudula Walterskirchen, Chefredakteurin und Herausgeberin von Libratus. Dieses Gespräch wurde am Freitag aufgezeichnet. Mir zumindest waren zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht alle Punkte des Trumpschen Friedensplans für die Ukraine bekannt. Aber wenn ich meinen ersten Informationen Glauben schenken darf, dann steht ja aber genau dort drinnen, die Ukraine darf nie in die NATO, aber soll möglichst schnell in die EU. Wie kann, unter dem, was Sie jetzt gerade vorher gesagt haben, so etwas tatsächlich sich so schnell auch verbreiten und zu einem Narrativ werden, das nicht hinterfragt wird?
Also wer da die treibende Kraft da dabei ist, dass ich nehme an, hier sind sich die Amerikaner und die EU-Spitze, sage ich jetzt einmal, einig, und zwar aber auf unterschiedlichen Gründen. Das ist jetzt nur meine Vermutung, ja. Das auf der einen Seite ist, was ich gerade erläutert habe, wir wollen alle aufnehmen, ja. Außer manche, die man nicht wollen. Die Türkei wartet schon sehr lange. Die haben auch Probleme, aber im Vergleich dazu muss ich sagen, ja, wären die noch irgendwie bewältigbar gewesen. Und bei den Amerikanern habe ich ein bisschen den Verdacht, also jetzt ist alles kaputt und die Europäer sollen jetzt die Zeche zahlen. Also die sollen dann schauen, dass dort das alles wieder auf Vordermann kommt und sollen natürlich auch das Geld geben. Das ist ja schon akkordierte Sache, nicht? Also den Wiederaufbau soll ausschließlich die Europa zahlen und amerikanische Firmen sollen dann möglichst viel dort dabei verdienen. So ungefähr, glaube ich, lautet die simple Rechnung. Und wenn die Europäer darauf einsteigen, dann machen sie natürlich den Amerikanern, die jetzt versuchen, wieder aus berechtigtem Eigeninteresse, sage ich jetzt einmal, die wollen auch, dass ihre Wirtschaft wieder floriert, ja, aber dann machen sie ihre eigene kaputt. Und das darf eine Führung einer exogroßen Institution beziehungsweise die Verantwortlichen, die müssen das doch sehen und das dürfen sie nicht zulassen. Also das mit dem NATO-Beitritt, das ist jetzt eine militärstrategische Frage, das verstehe ich, weil das war ja einer der Zankäpfel oder der Hauptzankapfel der ganzen Geschichte. Aber der EU-Beitritt hat eigentlich mit dem Ende des Ukraine-Kriegs oder mit einem Waffenstillstand doch bitte überhaupt nichts zu tun.
Sagt Gudula Walterskirchen, ein Appell vielleicht auch an den einen oder anderen Politiker, andere Politikerin, sich zu überlegen, in welche Richtung wir hier gehen. Ein Kampf um Heilsversprechen ist ein anderer Artikel, der soeben online gestellt wurde. Es geht hier um Brasilien und es geht hier aber nicht um die Klimakonferenz in Belém in Brasilien, hat aber trotzdem ein bisschen damit zu tun.
Ja, also Brasilien ist ja momentan gerade sehr im Fokus. Interessanterweise ist es normalerweise nicht im Fokus, obwohl es so ein großes Land ist. Und wir haben das große Glück, dass wir jetzt eine neue Autorin gewinnen konnten, Isabel Lochbühler, die viele Jahre in Brasilien verbracht hat und auch perfekt Portugiesisch spricht und das Land mehrfach bereist hat und dort auch gelebt hat. Und die hat einen interessanten Einblick gegeben zum Auftakt ihrer schreiberischen Tätigkeit. Es werden noch mehrere Dinge in diese Richtung folgen, hoffe ich, wie es jetzt eigentlich in Brasilien aussieht. Und hier hat sie sich vor allem einmal der politischen Lage und auch ein bisschen der sozialen Lage gewidmet und einmal einen Überblick gegeben. Und es ist ja jetzt in aller Munde gewesen, die Aussage von des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Also er war ganz entsetzt von Belém. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, also auf die Art, ich bin froh, dass ich wieder dort weg bin. Naja, das ist so quasi die Konfrontation mit der Realität eines Europäers, der nicht weiß, wie es halt in solchen Ländern ist. Da gibt es halt viel Reichtum und aber auch viel Armut. Das ist einmal so. Das ist nicht schön, an dem muss man arbeiten, aber das ist halt auch die Realität. Und das war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man in so ein Land gegangen ist, wo halt die Probleme, die jetzt, muss man ehrlich gestehen, jetzt nicht nur durch Klimafragen so sind, wie sie sind, ja, die haben auch viele, viele andere Gründe. Aber natürlich ein Land, das in schwersten Spannungen lebt. Und diese schweren Spannungen, die eben zwischen unterschiedlichen Polen, jetzt soziale Spannungen, aber auch natürlich politische Spannungen, auch religiöse Spannungen. In Brasilien ist ja ein sehr christlich dominiertes Land. Die Religion spielt hier eine große Rolle in der Politik. Das merkt man allein dadurch, dass der jetzige Präsidentschaftskandidat, der auch früher schon einmal Präsident war, Bolsonaro, mit Spitznamen Messias genannt wird. wird. Und das ist jetzt nicht abschätzig gemeint, sondern seine Anhänger, also die, da gibt es eine kleine Vermischung oft, das ist für Europäer undenkbar, aber dort wird halt, ist ja die Religion und auch religiöse Themen, das heißt zum Beispiel, wie ist die Positionierung zur, was ist die Abtreibung oder zu anderen Fragen, Gender, also LGBT, ja, das sind dann alles Dinge, die in der Wahlentscheidung, in der Wahlauseinandersetzung und bei den Kandidaten die große Rolle spielen. Und sie hat das ja auch gut aufgezeigt, wie da die Spannungsfelder sind zwischen auf der einen Seite Lula da Silva, dem doch recht links stehenden Kandidaten, mittlerweile ist er schon 80 und will wieder Präsident werden, und dem Kopf-an-Kopf-Rennen eben mit Bolsonaro. Und das Problem ist halt auch da, immer wieder wurden Regierungen in Brasilien gestürzt oder sind zu Fall gekommen, wiederum Thema Korruption. Das ist auch dort ein großes Problem, Thema Drogenhandel ist ein großes Problem. Und hier gibt es aber auch Kräfte in der Mitte. Eine konservative Partei mischt hier ganz stark mit. Und auch andere, die versuchen auch ein bisschen das auszugleichen oder die auch das Zünglein an der Waage sein können. Nächstes Jahr wird in Brasilien eben der Präsident gewählt. Und besonders heikel wird das Ganze noch dadurch, dass Brasilien eines jener Länder ist, die dem BRICS, dem sogenannten BRICS-Bündnis angehören. Das ist eine Art Wirtschaftsbündnis als Gegengewicht oder als eigenständige Formation gegenüber USA und EU. Das sind eben Brasilien und Russland und China und Indien dabei. Und die entwickeln sich zu einer echten Wirtschaftsmacht, oder sind sie eigentlich schon, weil sie immer mehr Mitglieder bekommen. Das heißt, die multipolare Welt spiegelt sich auch in diesem Wahlkampf und in dieser Auseinandersetzung wieder. Die Richtungsentscheidung, geht es dann eher wieder mehr Richtung links oder geht es mehr Richtung rechts? Also das wird jetzt eine recht spannende Sache und wird eine Zerreißprobe auch für die brasilianische Gesellschaft zusätzlich zu allen anderen Herausforderungen.
Sagt Gudula Walterskirchen, Chefredakteurin und Herausgeberin von Libratus. Den Artikel »Ein Kampf um Heilsversprechen«, den findet man auf der Website Libratus Online, wurde geschrieben von Isabel Lochbühler. Mir kommt vor, es werden immer neue Namen auf Libratus Online.
Ja, also wir sind in der wirklich schönen Situation, dass immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, also die schon lange in dem Beruf sind, aber die bei uns anklopfen und gerne bei diesem Magazin mitmachen wollen. Da sind wir sehr froh und dankbar, weil damit können wir natürlich unseren Leserinnen und Lesern ein größeres Panoptikum bieten. Und es ist auch wunderbar, wir sind ja trotzdem ein sehr kleines Team, dass wir international so gut verankert und vertreten sind. Also wir hatten letztens eine Redaktionskonferenz online. Da saß eine Kollegin in Gran Canaria, wo sie gerade ein Auslandssemester verbringt und auch Studiensemester. Und auf der anderen Seite saß jemand in Berlin und in Florenz und in Mailand und in Wien natürlich. Das heißt, da haben wir schon gesehen, da sind wir schon mittlerweile recht gut aufgestellt und hoffen, dass unsere Leserschaft davon maximal profitiert.
Libratus Online kann man mit einem Abonnementmodell kaufen. Es gibt Libratus, das haben wir in der letzten Sendung besprochen, jetzt aber auch als Magazin. Gibt es da auch Kombinationen?
Ja, also wir sind ja doppelt aufgestellt jetzt, wie Sie es erwähnt haben. Das heißt, Leute, die lieber was in der Hand haben, und da gibt es ja nicht wenige. Ich habe auch gern was in der Hand. Ich bin beides, ja. Die schnelle Nachricht online. Aber doch, wenn man manchmal sich in Ruhe hinsetzen will, ist es so ein Heft, ein schönes, mit schönen gestalteten Bildern und Artikeln auch was sehr Angenehmes. Und es gibt auch Kombinationen, das ist natürlich dann wesentlich günstiger. Sie finden alle Preise und Abo-Möglichkeiten auf unserer Website. Und was wir jetzt noch anbieten können, sind ja schon überall die Christkindlmärkte, ja, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, ja. Aber ein bisschen mehr als einen Monat ist schon Weihnachten. Und oft weiß man wirklich nicht, was man jemandem schenken soll. Oder man hat mehrere, die man beschenken will und kann und will nicht so viel Geld ausgeben. Oder mal was anderes, ja, schenken, außer, weiß ich nicht, eine obligate Set Weinflaschen oder sowas in der Art. Also haben wir uns ein Angebot überlegt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, auch Geschenkgutschein zu verschenken. Das heißt, man löst einfach online ein Abo, kriegt dann einen Geschenkgutschein und dann geben wir als Weihnachtsaktion, wenn man das bis zum 22. Dezember bestellt, noch gratis die Erstausgabe des Heftes dazu. Das bekommen Sie zugeschickt und können dann beides zusammenpacken und unter den Christbaum legen und jemandem eine Freude machen.
Wie zu Beginn der Sendung angekündigt, bewegen wir uns weit auf der Welt in diesen 25, 30 Minuten. Wir waren in Brasilien, wir waren in der Ukraine und jetzt kommen wir in das Gebiet der Habsburger Monarchie. Man kann erahnen, worum es geht. Der Schatz ist wieder aufgetaucht in Kanada. Und in diesem Habsburger Schatz etwas ganz Besonderes ist der legendäre Florentiner. Wir wollen jetzt nicht diskutieren, wem er gehört, ob es Restitutionen gibt, in welche Richtungen und warum, sondern wir wollen einfach nur eine Geschichte erzählen.
Ja, also ich denke mal, manchmal ist es auch sehr interessant, sich auf Spurensuche zu begeben. Und Sie haben schon erwähnt, der Florentiner ist ja quasi das auffallendste, wahrscheinlich auch das wertvollste Stück, als Riesendiamant in dieser Qualität, ja fast einzigartig, als legendär kann man schon sagen, wurde auch auf vielen Gemälden verewigt und war ihm jetzt seit der einigen Jahrzehnten in einem Tresor ruhend, sagen wir so. Und wir haben ja, wie erwähnt, auch einen Kollegen, Manfred Manera, der in der Toskana, das heißt in Florenz, lebt. Und der hat es zum Anlass genommen, etwas zu tun, was er eh schon lange machen wollte, nämlich sich auf die Spuren nicht nur dieses Florentiners, dieses Diamanten zu begeben, sondern auf die Spuren der Habsburger in der Toskana. Und er ist auf vielfältige Weise fündig geworden. Wenn man zum Beispiel, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wenn man den berühmten Palazzo Vecchio im Zentrum, im Herzen von Florenz besucht und da gibt es eine Vorhalle, wo man dann seine Tickets löst und wo man sich auch manchmal stundenlang anstellen muss, dann gibt es einen Fresken an den Wänden, sehr große Fresken und die zeigen interessanterweise österreichische Städte. Wiener Neustadt zum Beispiel, das hat mich sehr überrascht, als ich das erste Mal das gesehen habe, macht wieso Wiener Neustadt in Florenz oder Graz. Ja? Also einige Österreicher, natürlich Wien sowieso, einige österreichische Städte sind da in halt aus der Zeit heraus verewigt, sehr interessante Stadtansichten. Und dann hat sich er auf die Suche gegeben, warum das eigentlich so ist. Und er ist dann draufgekommen und hat recherchiert, dass es darauf zurückzuführen ist, dass sich die Habsburger damals, toskanischen Herzöge damals mit den Habsburgern verbunden haben und hat das edle Blut damit irgendwie ehren wollten und verewigen wollten, weil eben das eine Art, es war ein Zeichen der Wertschätzung eigentlich, wenn man das so sagt, und eine Art Morgengabe und die Verbindung mit dem Hause Habsburg hat er dann über Jahrhunderte gewährt. Immer wieder gab es Heiraten zwischen Habsburgern und dem toskanischen Geschlecht. Das war ja dann auch das Großherzogtum Toskana, nicht? Die Habsburger haben ja weniger Kriege geführt als geheiratet. Könnte man sich heute vielleicht auch überlegen. Geht allein Demokratien halt nicht so einfach. Aber dieser Ansatz, das quasi mit Scham zu erobern, der war schon genial. Und die Habsburger haben offensichtlich nicht nur sehr viel für dieses Großherzogtum gemacht, zum Beispiel im Hinblick auf die Verwaltung, im Hinblick auf Kunst und Kultur, unglaublich viel gefördert und ins Leben gerufen, sondern sie sind offensichtlich auch den Toskanern ans Herz gewachsen und bis heute werden sie auf interessante Weise und oft auch originell in Erinnerung gehalten oder auch quasi wertgeschätzt und verehrt. Es gibt zum Beispiel eine Süßspeise, die heißen Bomboloni und das sind Krapfen. Und diese Krapfen sind eben auch zur Erinnerung an die Habsburger. Es gab einen Leopold, der hatte so ein bisschen eine lustige Lippe und dann hat man den Schmollmund genannt und in Erinnerung an diesen Großherzog hat man diese Krapfen getauft und das hat sich bis heute gehalten.
Sagt Gudula Walterskirchen, Chefredakteurin und Herausgeberin von Libratus Online. Danke vielmals für den Besuch und die Analysen.
Herzlichen Dank.
Die nächste Ausgabe Libratus geht sich noch vor Weihnachten aus. Am Samstag, den 20. Dezember hier auf Radio Klassik Stephansdom. Christoph Wenner sagt Danke fürs Zuhören und noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier auf Radio Klassik Stephansdom.
Libratus on Air. Der monatliche Talk zum Zeitgeschehen.